So, guten Morgen. Erstmal schauen, dass ich alles dabei habe. Die Tagesgäste, die kennen mich noch gar nicht. Von daher erstmal herzliche Grüße von meiner Seite aus. Ich bin der Christoph. Und mehr bekommt er jetzt in den nächsten Minuten mit. Ich war so oder so ein bisschen überrascht, dass ich jetzt schon hier vorne stehe. Ich dachte, es gibt noch ein Lied oder so. Und man kann sich noch ein bisschen seelisch darauf vorbereiten. Genau, wir wohnen seit 25 Jahren in Slowenien. Das ist unsere Heimat, kommen ursprünglich aus Deutschland und wollten in Slowenien ein Praktikum machen und sind dort hängen geblieben. Also nie mehr aus dem Praktikum rausgekommen und wohnen in Slowenien. Von daher gar nicht weit von euch, nördlich von Ljubljana. Das heißt, die Luftlinie nördlich von uns, der Ort heißt Kamnik, das wäre Völkermarkt. Also eigentlich über die Berge und wir wären in Völkermarkt. Also so zur Orientierung ein bisschen. Genau. Ich weiß gar nicht, was ihr so über Slowenien wisst, aber ich habe schon gesagt gehabt, Kamnik heißt der Ort und der hat schon irgendwie auch so eine Bestimmung für uns, weil ja irgendwie wir reden die ganzen Tage für euch als Tagesgäste, wir reden darüber, was ist so die Geschichte Gottes in unserem Leben. Ja, darum geht's. Und wir haben dann auch die Josefsgeschichte angeschaut. Wir waren mal bei David gewesen, aber eigentlich geht es darum, wir planen, wir machen, wir erleben Höhen und Tiefen. Aber dann gibt es eben so eine Geschichte, die Gott schreibt. Und manchmal gibt es so einen kleinen Einblick in diese Geschichte hinein. Und manchmal wissen wir gar nichts davon. Und trotzdem dürfen wir das zutrauen, die Zusicherung haben, Gott schreibt Geschichte. Und irgendwie bin ich so ein lebendiges Beispiel, wo man gar nicht so genau weiß, ist das jetzt geplant gewesen oder nicht. Aber dafür müsstet ihr jetzt wissen, was der Name Kamnik heißt. Ich weiß nicht, ob jemand irgendwie in Slowenisch oder kroatische Kenntnisse oder sowas hat. Kamnik heißt Stein. Und wisst ihr, wie wir mit Nachnamen heißen? Stein, genau. Also es ist doch schon mal was. Wir sind die Familie Stein an den Steiner Alpen in der Stadt Bad Stein. Und man sieht das immer noch irgendwo in den alten Schaufenstern, wenn man in der Altstadt ist in Kamnik, dass da immer noch Bad Stein steht, stellenweise, gell? Und da sieht man, wie eng die Geschichte dann doch zusammenhängt mit Kärnten. Und die Oberkrain, so würden die ja, Deutschsprachigen ja, unseren Ort nennen oder der Ort, wo wir wohnen, wo wir leben. Genau. Und ich habe eben schon mitbekommen, okay, ihr habt gestern gezockt. Ich weiß nicht, wer da alles beteiligt war, aber es ist auch ganz interessant. Ich bin einmal in der Woche im Altersheim und da werde ich auch nochmal darüber berichten. Aber dass ihr so einen kleinen Einblick bekommt, wie die Slowenen ticken und ihr könnt euch so ein Stück weit mal überlegen, wie ist das so in Kärnten als Kärntner? Im Altersheim, da spielen Leute auch Karten. Also es gibt immer wieder so alte Leute, klar, im Altersheim, die kommen zusammen und die spielen Karten. Tarok, ich weiß nicht, kennt ihr das Kartenspiel Tarok? Auf alle Fälle wird sich da wirklich aufs Blut gezofft. Und einmal kam einer an und hat gesagt gehabt, der hat betrogen, mit dem spiele ich nicht mehr. Und dann hat er im Flüsterton gesagt, ist ja kein Wunder, den seine Oma. Die ist keine Slowenin. Also, seid ihr auch so heimatverbunden in Kärnten? Also, keine Ahnung. Aber das ist so eine typische Aussage, glaube ich, so für die Slowenen, dieser Stolz auf diese Sprache, die sie haben, auf die Heimat. Ich würde sagen, überhaupt kein Nationalbewusstsein in dem Sinn. Sie waren ja auch nie ein Staat, außer die letzten 30 Jahre, sondern eher dieses komplette Heimatverbundenheit. Und wo die Kinder, unsere Kinder klein waren, mittlerweile ist die Älteste 25, 26. Ja, bei jedem Event in der Schule immer wurden die Trachten angezogen und dann wurde die Ziehharmonika ausgepackt und es wurde Polka gespielt. Wäre eigentlich mal interessant, sich zu unterhalten, wie das so bei euch läuft in Kärnten. So in Klagenfurt ist ja jetzt auch die Hauptstadt, da ist es vielleicht auch noch mal ein bisschen anders wie im Land, aber trotzdem. Genau. Jetzt habe ich aber erstmal ein Seil mitgebracht. Und das symbolisiert so ein Stück weit die Lebensgeschichte von dem Josef, die wir uns ja so ausgesucht haben, oder ich. Gottes Geschichte mit dem Josef, die so ein Symbol ist, auch für deine Geschichte vielleicht und meine Geschichte. Und da merke ich schon, Erstens mal ist mir das Seil zu lange. Ich kann die nicht bis zum Ende reichen. Und das ist ja vielleicht auch so ein Symbol für dich und mich. Wir sind ja noch nicht am Ende, sondern wir haben ja noch ein bisschen was. Und das Zweite ist, normalerweise ist das unser Traum. Wisst ihr warum? Es geht immer nur gerade. Es geht immer nur gerade. So der Traum unseres Lebens. Eigentlich könnte es auch so gehen, immer bergauf. Ja, aber leider ist das nicht so. Und ich bräuchte jetzt irgendjemanden Freiwilligen, ist egal wer jetzt, wer würde sich melden? Eine Person, die mir hilft, das Seil zu halten. Na? Kommst du? Du nimmst einfach dieses Ende. Du hilfst mir jetzt einfach nur dabei. Dann habe ich nämlich zwei Hände frei. Gell? Und ich glaube nämlich, ich will so ein bisschen ganz kurz aufzeigen, wie Josefs Lebensgeschichte war. Die sah nämlich erstmal so aus. Also irgendwie muss ich es ja jetzt darstellen. Das heißt, es war so ein Höhepunkt in seinem Leben. Der hatte alles gehabt. Der war Lieblingssohn gewesen. Der hatte schöne Kleider, die besten Kleider. Viel besser als seine Brüder. Und im Grunde genommen hat er auch Eigenschaften und Talente gehabt, wo er wusste, Leute, wenn ich die auslebe, dann werde ich mal irgendwann über vielen Leuten stehen. Ich habe Führungseigenschaften. Das hat er irgendwie alles schon geahnt und dann auch noch geträumt. Und das Leben sah so aus. Aber wie es so ist, der Sturz wartete nicht lang. Ja? Und das ist so ein Teil seines Lebens, halt einfach weiter gerade, also unter Spannung ein bisschen, ich kann das hier machen, war dann, eigentlich stürzte der ja richtig tief ab, bis dahin, dass seine Brüder ihn versuchten umzubringen. Leute, ich habe einen Bruder, der hat mich zum Glück noch nie versucht umzubringen, aber es ist halt eine tragische Familiengeschichte. Gell? Und was ich irgendwie faszinierend finde an der ganzen Geschichte, es ist ja nicht eine Geschichte, sondern es geht ja um reale Personen, die gelebt haben, die ein Leben geführt hatten, was wirklich passiert ist, die Kämpfe hatten in ihrem Leben, Schwierigkeiten, Wunden erlebt haben. Und da gab es halt einen Josef, der verkauft wurde in die Sklaverei. Und er musste sich jetzt so langsam wieder hocharbeiten. Ja, er war dann in einem Haus von einem Potiphar und kämpfte sich irgendwo wieder auf eine Ebene, wo er sagen kann, ich habe mein Leben gut eingerichtet. Und da sind wir stehen geblieben. Danke dir, vielen Dank. Und genau, ihr könnt ruhig applaudieren, wenn du willst. Also. Und heute will ich ins Neue Testament mit euch gehen. Also gar nicht so, wir enden wieder mit Josef, aber ich will einfach ins Neue Testament, weil ich glaube, wir brauchen heute Jesus. Und den finden wir halt nur im Neuen Testament. Und ich glaube einfach, ja, ich möchte nochmal einen Schritt weiterführen, aber dafür bitte ich euch jetzt erstmal alle aufzustehen. Also geht einfach mal hoch und steht mal auf. Eine kleine Aktion, nichts Schlimmes, nur dass ihr euch schon mal innerlich darauf vorbereiten könnt. Ich hatte erst gedacht gehabt, wir gehen raus, aber das Wetter ist ja nicht so einladend. Und außerdem ist das hier viel schöner, weil wir haben viel Platz und es ist fast ein Quadrat. Wir haben Stühle als Hindernisse, aber das macht nichts. Eure Aufgabe ist jetzt, einen perfekten Kreis zu bilden. Aber mit der Auflage, nicht zu kommunizieren, weder mit den Augen, noch mit den Händen, noch mit dem Mund. Keine Kommunikation. Einfach, du stellst dich irgendwo hin und wir versuchen, einen perfekten Kreis zu machen und ihr dürft euch nicht berühren. Das ist alles. Okay, versucht's mal. Leute, ist das der perfekte Kreis hier? Also, Hände hoch. Wer sagt, das ist der perfekte Kreis? Ja. Bitte? Ein Hai, ja, genau. Und wenn ich ehrlich sein soll, darum soll es heute auch gehen, gell? Wir versuchen manchmal so ein perfektes Leben zu führen und Leben zu leben. Und wir versuchen so einen perfekten Lebenskreis zu bilden. Aber eigentlich sieht unser Leben eher so aus wie das, was wir jetzt hier hergestellt haben. Das heißt, es sind viele, viele Ungeraden drin. Und wir haben halt nicht unser Leben komplett unter Kontrolle. Darum geht es ein Stück weit. Und selbst wenn du Siege in deinem Leben erlebst und auch mit Gott gehst, wird es immer wieder Wunden in deinem Leben geben und immer wieder Niederlagen und immer wieder Löcher und Tiefen, in die du hineinfällst. Und das ist Josefs Geschichte. Im Kapitel 37, wo Josefs Geschichte anfängt, im ganzen Kapitel kein einziges Wort über Gott. Lest das einfach mal nach. Kein Ton von Gott. Sondern da ist Josef komplett im Mittelpunkt seines Lebens. Und deswegen hatten wir gesagt gehabt, wir dürfen lernen, weg vom Ich zu kommen, hin zu Gottes Berufung, zu Gottes Geschichte in unserem Leben. Und dann erst in Ägypten, erst in der Sklaverei, haben wir gestern gelesen, geht's los und der Herr war mit ihm und der Herr segnete ihn und alles, was er tat, gelang. Und plötzlich hatte er Erfolg und er stieg auf. Und dann hatten wir gesagt gehabt, aber lass uns bewusst sein, der ist immer noch Sklave. Ist immer noch Sklave. Er ist nicht frei. Und deswegen war gestern so unser Thema in Bezug auf David. Also ich kann das jetzt nicht alles wiederholen, aber Leute, lasst uns Kämpfe kämpfen. Und warum kämpfen wir manchmal nicht? Es geht hier nicht darum, letztendlich Dinge zu kämpfen, die gar nicht unsere Kämpfe sind, gell? Sondern da, wo du weißt, oh, da ist mein Leben so in der Sackgasse oder da müsste ich eigentlich mehr machen. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen. Und die ihr gestern da wart, ihr habt ja gegraben. Und ich möchte heute nicht mehr graben, sondern einfach nur, dass wir ehrlich sind. Es gibt manche Situationen, wo wir sagen können, hey, das ist noch nicht in Ordnung in meinem Leben. Da darf ich Lernender sein. Wir sind ja so oder so immer Lernende. Wir sind Jünger, Studierende, was auch immer, Jesu. Ja. Und dann lasst uns das angehen. Lasst uns wieder kämpfen und schauen, welche Siege wir im Leben erringen können und diese Hoffnung haben. Aber, und das war unser Abschluss gestern, es gibt dann Situationen, da werden wir plötzlich in Kämpfe geführt. Beim Josef war es Thema Sexualität. Und ich denke, wir fallen oft, was dieses Thema anbelangt. Und der Josef, der stand dem wieder, der hat gesiegt und fiel doch ins tiefste Loch seines Lebens, würde ich mal sagen. Also wenigstens, was das Loch anbelangt, nämlich den Knast, den Gefängnis, dieses Loch da, wo er dann drin hauste, das war wahrscheinlich einer der Höhepunkte im Negativen seines Lebens. Und dann könnt ihr mal überlegen, setzt euch wieder hin. Dankeschön. Hoppla, Perspektivwechsel. Ich glaube, das tut auch manchmal gut. Dass wir einfach aus einer anderen Perspektive unser Leben wieder betrachten können. Und ich will es euch zusagen, egal was in Josefs Leben passiert, Gott war die ganze Zeit ja schon am Arbeiten und am Machen. Und es hatte nicht nur mit äußeren Dingen zu tun. Aber es gibt Momente, da tun wir alles einsetzen, nur dass wir nicht fallen. Und wir fallen dann doch. Mal kurz Überlegung. Ich hatte vorhin schon gesagt gehabt, okay, das ist ja ein echtes Leben. Was würdest du denn sagen? Was wäre für dich der schlimmste Moment, wenn du Josef wärst? War es in dem Moment, wo die Brüder dich geschnappt haben und dich in diesen Brunnen geworfen haben? Dieser Schock. Was würdest du sagen? Oder war es, wo du quasi gefesselt irgendwie so einem Kamel hinterherrennen musstest als Sklave und du nicht wusstest, wo geht's jetzt eigentlich hin? Einfach mal so dieses Bewusstsein zu bekommen, was dieser Mensch durchgemacht hat. War es in dem Moment, wo du plötzlich in der Fremde warst und dich hocharbeiten musstest? Was würdest du sagen, was war der größte Kampf in Josefs Leben? Überleg mal und du kannst auch ruhig was sagen, gell? Jetzt muss ich irgendwie den Bogen kriegen. Schöne Berge habt ihr hier. Nein. wer, mal Hand hoch. Wer würde von euch sagen, dass er gesund ist? So eine blöde Fangfrage. Nein. Ja. Ich habe echt jetzt gestern noch mal darüber nachgedacht gehabt, wer würde sagen, dass er gesund ist? Ja, und ich würde es eigentlich auch so sagen. Klar, könnte ich Wehwehchen aufzählen, aber wer würde sagen, dass er Heilung braucht? Schon interessant, oder? Irgendwie. Diese Heilung, diese tiefe innere Heilung. Und damit wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Und wir wollen uns einen Text anschauen. Jetzt gucke ich mal, wo der Drücker ist. Ist der schon hier? Oder da wird es, also die Fernbedienung? Oder schaltet doch einfach mal weiter. Oder jetzt, ich weiß selber gar nicht genau, was jetzt kommt. Mach mal weiter. Nochmal? Genau. Da, könnt ihr das lesen? Ist ein bisschen klein, gell? Aber schlagt, wenn ihr die Bibel habt, schlagt mal die Bibel auf. Johannes 5 von Vers 1. Johannes 5, Vers 1. Ab. Und wir wollen uns deswegen Jesus anschauen, weil Jesus so dieser zentrale Punkt für uns ist, wo wir Heilung bekommen können. Und dann am Ende orientieren wir uns nochmal weiter in Richtung Josef. Aber Jesus ist ja deswegen auf die Erde gekommen, dass wir heil werden können. Und hier ist eine Geschichte, eine Wundergeschichte von, ist egal, also es kommt auch gar nicht so viel, ich weiß jetzt gar nicht so genau. Eine Wundergeschichte von Jesus, wo er einen Kranken heilt, der, wie es hier steht, aber da kommen wir gleich drauf, 38 Jahre schon krank war. Jetzt gucken wir erstmal in den ersten Vers rein. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Also man geht davon aus, dass das Passafest war. Es war auf alle Fälle einer der Pilgerfeste. Das heißt, alle Juden waren auf dem Weg nach Jerusalem. Und das hat seinen Grund. Jerusalem war ja das Zentrum des jüdischen Glaubens, ist es ja heute immer noch. Und dort stand der Tempel. Und alle Juden zu diesem Pilgerfest wollten in den Tempel gehen. Jeder, der gläubig war, ging in den Tempel. Warum? Weil er dort wusste und dachte, da kann ich Begegnung mit Gott haben. Und dort hat man Dankopfer gebracht und Schlachtopfer und Sühneopfer und Sündopfer. Und man hat, und das lesen wir ja auch in den Geschichten, man hat gebetet und man hat für Gesundheit gebetet und für Kinder gebetet und man hat Gott gesucht. Das war diese Begegnungsstätte Gottes. Die Leute bei diesem jüdischen Fest waren unterwegs und waren auf dem Weg, um Gott zu suchen. Das ist schon mal das Erste, was wir so mitbekommen. Und dann geht es im zweiten Vers weiter. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der auf Hebräisch Bethesda heißt und der 5 Säulenhallen hat. Und dann nehmen wir das nochmal mit. Wir lassen das auch nochmal aus. Also das heißt, nicht nur die Juden waren unterwegs, sondern Jesus zog auch herauf und er ging dann durch das Schafstor. Das Schafstor war eines der nächsten Tore, die in Richtung Tempel führten. Also der war eigentlich in dem Sinne auf dem Weg in Richtung Tempel. Aber dann geschieht Folgendes. Er biegt ab und er geht nicht zum Tempel, sondern er geht zu einem Ort, der auf Hebräisch Bethesda heißt. Für alle, die bibelwissend sind, wisst ihr, was Bethesda heißt? Haus der Barmherzigkeit, Haus der Gnade. Und Leute, ich sage euch eins, das war nicht meine Vorstellung, wo ich den Text gelesen hatte. Das war alles andere als ein Haus der Gnade und der Barmherzigkeit gewesen. Weil irgendwie war immer meine Vorstellung, okay, Bethesda, das heißen ja auch viele, viele soziale Einrichtungen und keine Ahnung, ist ja Haus der Gnade, Haus der Barmherzigkeit, hört sich gut an. So eine Art Krankenhaus oder irgend sowas, weit gefehlt. Krankenhäuser gab es da nicht. Ja, und wir müssen einfach in die Zeit jetzt mal eintauchen. Es gab damals nicht dieses System von Kliniken und Krankenhäusern wie heutzutage. Wo wurden Kranke gepflegt? Ja, nur in den Familien, zu Hause. Wer lag denn da dann? So sieht's aus, Leute. Ja, so sieht's aus. Ja, einfach mal dieses Bewusstsein zu bekommen. Da liegen Leute, die wurden von ihren Familien entweder dahin gebracht oder hatten keinen. Die hatten einfach keinen. Ja, und die liegen dort. Das war keine Klinik, kein Krankenhaus, kein Pflegedienst. Wo geht Jesus hin? Da ist ein Pilgerfest und alle strömen zu Gottes Gegenwart. Und da ist Jesus, wo geht er hin? Sag mal, was für ein Gedanke bleibt dir jetzt hängen? Also ich frage jetzt mal bewusst, was macht Jesus hier? Und was bedeutet das für uns jetzt hier schon? Einfach mal drauf los. Lass uns mal gemeinsam reden. Nicht, dass ich sage jetzt hier oder irgendwas sage, sondern was tut Jesus? Und ich glaube, das tut er heute noch. Was macht Jesus? Er heilt uns, hat er jetzt noch nicht, aber das ist sein Ziel, genau. Mhm. Er besiegt niemanden, absolut. Ja. Er geht heraus, ja, raus aus Gottes Gegenwart, quasi. Ja, Er ist ja Gott. Weiter. Ja, was kommt noch euch vor den Gedanken hier? Er gibt zu denen, die ihn brauchen, absolut. Was bedeutet das für dich? Macht sich ein Jesus auf den Weg und alle, die ihn suchen, strömen in den Tempel und er geht zu denen, die sich nicht auf den Weg machen können. Ja? Die nicht mehr die Kraft haben oder es einfach nicht können. Ja? Jesus geht zu denen, die nicht mehr zu Gott kommen können. Was für ein Bild. Was für ein starkes Bild. Ich habe mir hier aufgeschrieben, der nahe gewordene Gott geht zu denen, die sich selber nicht mehr auf den Weg machen können. Und dann lesen wir mal weiter. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen, Abgezerrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Und jetzt, manche streichen den Vers 4 raus, bei manchen Bibelstellen steht er noch weiter. Denn ein Engel stieg zu gewissen Zeiten in den Teich hinab und bewegte das Wasser. Und wer nun nach der Bewegung des Wassers zuerst hineinstieg, der wurde gesund, mit welcher Krankheit er auch geplagt war. Also es ist irgendwie nicht in allen Schriftzeugnissen, und deswegen wird es manchmal rausgehauen, manchmal steht es halt drin. Aber es zeigt uns, dir und mir, von der Bibel her, einfach, warum die da lagen. Warum die dort ausgeharrt hatten. Die hatten nämlich eine Eigenschaft, die jeder Mensch hat. Und wir sagen das ja ganz oft, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau so sieht es aus. Ja, genau. Und woran hing ihre Hoffnung, Leute? Dass sie der Erste sind. Wie wahrscheinlich war das? Also nur mal zu überlegen, ja? Wir würden diese Geschichte jetzt ja schon in eine Fabelwelt hineinstufen, so sage ich jetzt mal. Ja, ein Engel, der rauskommt, der berührt Wasser. Also nicht, dass der Teich irgendwie irgendwo in Bewegung kommt durch irgendwas, sondern nein, da muss ein Engel kommen und der berührt den Teich. Und wenn der Teich berührt ist von dem Engel und dann in Bewegung kommt, dann kannst du geheilt werden als kranker Mann. Aber du musst das Erste da drin sein. Ja? Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit für einen Gelähmten, dort reinzukommen? Ja? Da ist nichts dran. Nichts. Ja? Und wo ich das so gelesen habe, dachte ich, Mann, echt. Und ich glaube, genau so sind wir als Menschen. Also es ist aber eine positive Eigenschaft und gleichzeitig eben auch so hart, sich damit zu konfrontieren, auf was wir manchmal unsere Hoffnung setzen als Menschen. Ja, und denken, es wird schon oder sowas. Ja, keine Ahnung. Das Schöne ist ja, dass Jesus jetzt hier sich auf den Weg macht und dann steht jetzt erstmal in Vers 5, es war aber ein Mensch dort, der 38 Jahre in der Krankheit zugebracht hatte. Dieser Satz, würde ich sagen, der steht für dich und mich da, weil wir merken dann schon im Vers 6, als Jesus ihn da liegen sah, erfuhr, steht hier, dass er schon lange Zeit, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm, willst du gesund werden? Das ist schon interessant, weil hier steht jetzt und erfuhr, aber eigentlich steht er und er erkannte. Und da komme ich auch gleich nochmal drauf. Aber das heißt, Jesus wusste so oder so schon von diesen Menschen. Wir müssen es erfahren. Wir müssen erstmal die Informationen bekommen. Gell? Da liegt einer, der ist schon 38 Jahre krank. 38 Jahre. Jungs, ihr seid jünger als 38 Jahre. Wer ist älter als 38 Jahre? Mal Hand hoch. Oh, ich auch. Und wie alt warst du vor 38 Jahren? Bitte? Ist das ein Geheimnis oder? Nein. Überlegt mal, wie alt wart ihr vor 38 Jahren? Und ja, und überleg mal, wie sah da denn dein Leben aus? Und dann stell dir mal vor, und dann wärst du krank geworden und wärst gelähmt. Ja? Und dann hätte sich dein Leben radikal verändert, 38 Jahre. Seit 38 Jahren diese Vorstellung zu bekommen. Was hättest du in den letzten 38 Jahren nicht machen können? Und er liegt da und Jesus sieht ihn. Das heißt, irgendwie nimmt ihn Jesus wahr und das ist ja schon wieder so einfach ein schönes Zeichen für uns und das Erkennen, wo hier steht, und er erfuhr. Komisch, dass ich das vorher nicht gesehen habe irgendwie. Das Erkennen ist so schön, weil das ist schon ein Wort von 1. Mose. Ganz am Anfang in der Bibel steht was von Erkennen. Wisst ihr, wo ich jetzt bin? Da steht, und Adam erkannte seine Frau. Ja? Und wisst ihr, was das heißt? Intime Beziehung, genau. Und da steht ja auch in der Bibel, das Ideal zwischen Menschen sind ja auch zwischen Mann und Frau, wir werden zu eins. Ja, wir werden eins. Also wir kennen uns durch und durch, heißt das ja. Leider leben wir nicht mehr in dem Ideal, leider. Aber das war eigentlich so gedacht, durch und durch. Und da kommt einer, Jesus, und er sieht diesen Mann und er sieht ihn nicht nur, sondern der kennt den durch und durch. Und ich glaube, das ist ein Grund deswegen, warum er jetzt nicht fragt, willst du wieder laufen können? Sondern er fragt, willst du gesund werden? Und das ist ein großer Unterschied. Willst du laufen können? Bist du gesund? Oder willst du heil werden? Willst du gesund werden im Sinne von gesunden? In deinem Inneren ganzheitlich, komplett. Wie hättet ihr denn als Gelähmter reagiert, wenn ihr das gehört hättet? Was hättet ihr gesagt? Ja? Ja. Wer hätte ja gesagt? Ja. Ist ja logisch. Macht er aber nicht. Er sagt nicht ja. Aber ist schon interessant eigentlich, gell? Das ist eigentlich das, was wir erwarten, dass jemand da drauf Ja sagt. Leute, na klar, ich will laufen können. Was der Kranke jetzt macht, ist, der sagt jetzt, im Vers 7, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird, während ich selbst gehe, aber während ich selbst gehe, ist auch interessant, gell, steigt ein anderer vor mir herab. Ist ja auch logisch irgendwie. Ja? Ich habe keinen Menschen, der mich an den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird, während ich selbst gehe, steigt ein anderer vor mir herab. Und ich stelle mir das irgendwie so vor, wie Jesus da hinkommt und mit diesem Kranken spricht und sagt, willst du gesund werden? Und der Gelähmte guckt sehnsüchtig jetzt da zu diesem Teich und sagt, Leute, ich habe keinen Menschen. Irgendjemand, der mir hilft. Und wenn ich selbst versuche, ja, okay, guck mich an. Kriege ich sowieso nicht hin. Ja. Das ist so der Grund, warum ich gesagt habe, wir wollen gar nicht so tief graben heute, sondern wir wollen einfach ehrlich sein. Einfach mal ehrlich sein heute vor uns. Denn der Mann war ehrlich jetzt hier gerade gewesen. Der sagt nämlich nicht einfach, ja, ich will auch wieder mal laufen können, sondern der sagt jetzt eigentlich Folgendes. Ich habe niemanden. Ich habe niemanden. Wann warst du das letzte Mal einsam? Ich bin ja im Altenheim, das habe ich schon gesagt, einmal in der Woche. Gell? Und das ist so interessant, da sind 150 Leute drin, 150 Menschen, die jeden Tag zusammen sind. Aber wenn ich da hinkomme, was sagt der alte Mensch? Ich bin ganz allein. Mhm. Ja, genau. Ich bin ganz allein. Ja, und vielleicht kennst du das auch vom Gefühl her. Ja, ich weiß, selbst als Kind bei mir schon, dann war ich auf Kindergeburtstagen und irgendwann lag ich, was weiß ich, nach dem Fußballspielen auf einer Wiese und hatte genau das Gefühl, ich bin eigentlich ganz allein. Ja, so witzig. Wir können umgeben sein von Menschen, wir fühlen uns trotzdem komplett unverstanden und allein. Ich glaube, bei mir, und das ist so meine persönliche Geschichte, was heil werden musste, glaube ich auch, das hatte was mit Beziehungen zu tun. Weil meine Eltern, die haben sich bis aufs Blut gestritten und ich komme vom Dorf. Und was war das Motto? Kein Wort nach außen. Niemand darf das erfahren, was hier läuft. Ja? Und ich glaube, das habe ich so mit mir getragen. Und deswegen bin ich als Kind auf Kindergeburtstagen gewesen und habe gedacht, ich bin ganz allein. Ja, das war einfach nur so ein Gefühl. Aber was, wo kommt das in deinem Leben vor, wo du sagst, hey, ich bin eigentlich allein. Ich bin allein. Wenn ich mal ehrlich bin zu mir, bin ich allein. Da ist keiner, der mir hilft. Wenn ich doch einmal Unterstützung hätte, wenn ich doch mal eine Person hätte, wenn ich mal einen kennenlernen würde, irgendjemand, der mich mal sieht, ich bin immer für die anderen da. Wer denkt mal an mich? Kennt ihr das oder bin ich das jetzt so, der so aufgewachsen ist? Keine Ahnung, ja, aber also, kennt ihr diese Stimmen? Ja. Einmal gesehen werden, einmal wahrgenommen werden. Es gibt ein Lied, das hat mir, ich habe ja schon gesagt, glaube ich, heißt Stein, gell? Es gibt ein Kinderlied, das wurde gesungen, als ich klein war. Und meine Eltern kamen nicht aus dem christlichen Elternhaus in unserem Sinne jetzt hier, sondern voll traditionell. Und die haben aber in der, ihr würdet jetzt sagen, in der Pfarrei, dann gab es einen Gottesdienst, einen Kindergottesdienst. Und da haben mich meine Eltern hingesandt und hingeschickt. Und von daher bin ich da so irgendwie aufgewachsen und habe von klein auf auch mitbekommen, okay, man kann mit Gott reden. Und was wollte ich jetzt sagen? Mist. Bitte? Ach so, der Stein, genau. Und da wurden Lieder gesungen. Und unter anderem ein Lied. Ins Wasser fällt ein Stein. Ganz. Und ist der noch so? Genau. Ja, keine Ahnung, können wir. Das hat Eindruck hinterlassen. Das war mein Traum. Ja? Klein gefühlt, als nichts gefühlt, winzig. Aber doch, wenn dieser kleine Stein reinfällt ins Wasser und Gott da ist und mit ist, dann zieht er weite Kreise. Das war mein, wirklich, daran habe ich mich festgehalten. Und wir haben es eben schon gesagt, und dann fragt und dann sagt er weiter, und während ich selber gehe, steigt immer einer hinein. Das heißt, was denkt der Mann, was ihn rettet? Ja, genau. Genau. Er guckt in Richtung Teich. Und was denkt er, was ihn rettet? Ja, klar, Leute, ich brauche jemanden, der mir hilft. Und ich, das ist so. Ist wieder an? Ja. Wir haben manchmal Perspektiven und wir beten auch dafür. Und Gott hört vielleicht manchmal auf ganz andere Art und Weise, gell? Komplett. Und wir haben so die Perspektive, Teich, Leute, hey Jesus, trag mich da rein. Ja, heb mich mal auf. Ja, ich bin doch so ein Leichtgewicht. Ich liege doch sowieso nur 38 Jahre rum. Was ist an mir dran? Gar nichts mehr. Gell, kannst mich doch nehmen. Nimm mich und trag mich da rein. Und er sieht den Teich. Und was sieht er nicht? Jesus. Er hat überhaupt noch keinen Blick für Jesus. Überhaupt nicht. Ja, der sieht den Teich und merkt nicht, dass der leibhaftige Gott vor ihm steht, neben ihm steht und mit ihm redet, mit ihm spricht. Und oh, ich kann mich da so reinversetzen, so hinein identifizieren. Ja. Und ja, und die Antwort ist natürlich auch krass. Da sagt nämlich Jesus plötzlich, steh auf, nimm deine Matte, nimm deine Liege und geh. Ja, der Gelähmte sagt, ich habe niemanden, der mir hilft, zum Teich zu kommen. Was ist der? Komplett passiv. Komplett. Ja. Und was sagt Jesus? Steh auf, nimm deine Matte und geh. Und er merkte dieses Wunder. Und zugleich wurde der Mensch gesund und er hob seine Liegematte auf und ging umher. Ich möchte, dass du dir jetzt einfach mal eine Zeit nimmst. Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch nochmal. Überleg einfach mal für dich, wo möchtest du gesund werden? Nimm dir einfach mal die Zeit. Ich glaube, ich will jetzt gar nicht mehr so weitermachen, weil jetzt muss es persönlich werden. Ich möchte, dass es persönlich wird. Wo willst du gesund werden? Wo sind Wunden, innere Wunden in deinem Leben drin? Und die, die ihr gestern und vorgestern schon da wart, ich glaube, ihr müsst wirklich nicht mehr suchen. Sondern legt die Sachen einfach nochmal hin. Seid ehrlich, macht nochmal eine ehrliche Bestandsaufnahme. Was ist das eigentlich in deinem Leben, was gesund werden soll? Und es ist eben nicht oft das Äußerliche, sondern es ist dein Herz und dein Inneres, was gesund werden soll auch. Für diese ganzheitliche Sicht haben, was muss gesund werden? Belegt einfach mal kurz. Ich habe hier hingeschrieben, manche setzen ihre Hoffnung auf Menschen, auf Systeme, auf Anerkennung, auf irgendeinen Teich, was sie retten soll. Und merken nicht, dass Jesus neben ihnen steht. Und Jesus sagt, steh auf. Übernimm Verantwortung. Nimm die Matte und geh. Jetzt muss ich euch noch was erzählen vom Altenheim. Ich finde, das passt jetzt irgendwie. Und zwar, die alten Leute, die haben echt so einen speziellen Humor. Wer war schon mal in Slowenien und kennt die Adelsberger Grotten oder Postojna? Kennt das jemand? Das ist also eine der größten Höhlen von Europa, eine Riesengrotte. Und daneben gibt es eine Burg, die heißt, ja, vielleicht ist ja eigentlich egal, wenn ich es jetzt auf Slowenisch sage, aber übersetzt bedeutet das letztendlich so die Vorhöhlenburg. Die ist nämlich tatsächlich vor einer Höhle gebaut und du siehst von außen eine Burg, aber die eigentliche Wohnung liegt in der Höhle drin. Also eine ganz besondere Burg. Wenn ihr mal die Gelegenheit habt, dann dürft ihr da ruhig gerne hingehen. Und Höhle ist ein Teekesselchen im Slowenischen. Höhle kann nämlich auch Loch heißen. Und wisst ihr, was die alten Leute sagen, wo sie wohnen? In der Höhle, also quasi in dem Loch, in dem Vor, also in den, quasi sie leben dort vor dem Loch quasi, gell? Also, sie leben dort, wo sie vor dem Loch sind. Also vor dem Loch. Ihr versteht schon, was ich jetzt meine, oder? Ja? Also, ja, genau richtig. Also so wirklich komplett der Galgenhumor. Und wie schön ist es eigentlich dann, wenn du weißt, aber da geht's weiter. Ja, das ist nicht das Ende, sondern da wir dürfen voller Hoffnung weitergehen. Und egal wie unser Leben aussieht, ich glaube, wir dürfen das immer mitnehmen. Wir dürfen da komplett voller Hoffnung sein. Ja, wer hat denn schon mal Wunder erlebt? Mal Hände hoch. Auch im eigenen Leben? Seid ihr immer noch oben? Okay. Wer hat von euch schon gebetet und Gott hat nicht gehört? Ja, schöne Antwort. Okay, wer hat schon lange für Personen gebetet oder für irgendwas gebetet und Gott hat nicht gehört und nicht gerettet? Ja? Es gibt, und das merke ich immer wieder, es gibt Menschen, die kämpfen immer wieder mit dem Gleichen. Immer wieder. Es kommt immer wieder raus. Immer das gleiche Thema. Ja? Würdest du sagen? Möchte? Ich glaube, wir leben einfach in der Spannung. Wir leben in der Spannung als Menschen, weil wir eben getrennt sind und Sünder sind, wie auch immer. Und ich glaube, es ist komplette Gnade, dass Gott erhört und wir Zeichen sehen können, wo Gott tut in unserem Leben und dann aber auch gleichzeitig wir gar nichts sehen. Und ich möchte es euch nochmal zusprechen, aber Gott lebt, Gott macht seine Geschichte mit dir, egal wie du gerade dich fühlst oder wie du Gott wahrnimmst. Gott hat seine Geschichte mit dir. Und er bringt auch Josefs Geschichte zu Ende. Und da werden wir dann morgen noch weiter gucken. Ich denke, dass Gott einfach diese Souveränität hat, dass er seine Geschichte mit dir, mit jedem auch weiterführen kann und darf. Und es geht erstmal für dich und mich darum, letztendlich zu sagen, und ich will das sehen. Ich will dann Teil sein. Ich will das mitbekommen. Ich möchte einfach wahrnehmen, dass hier Gott an der Arbeit ist. Oder wir hatten es, glaube ich, gestern gesagt gehabt, wenn ich wenn ich denke, ich bin alleine, dann muss ich die komplette Verantwortung für mein Leben tragen. Dann bist du für jedes Detail deines Lebens verantwortlich. Für alles. Ja, und jede Tat, jede Sache, die du machst, hat Konsequenzen. Das ist das Lebensprinzip. Alles, immer. Und wie schön ist es dann, dass wir Christen sagen können, aber Gott ist an der Seite. Gott ist da und er schreibt parallel noch eine ganz andere Geschichte mit dir und mit mir. Ja. Und die darf ich irgendwann wahrnehmen. Und jetzt soll es einfach jetzt im letzten Teil nochmal darum gehen, dass diese Wiederherstellung, dieses Neuleben, dieser innere Frieden, den du bekommen kannst, auch mit Gott. Und diesen Raum dann auch Gott zu geben und zu sagen, okay, hey, ich möchte das. Und vielleicht hat ja auch Gott heute was berührt. Nimm mir mal Zeit, ganz kurz. Und du darfst auch ruhig was sagen. Was hat Gott jetzt in dieser Zeit angesprochen? Vielleicht bei dir.
Ich habe letzte Woche, glaube ich, einen Vortrag gehört von einem Redner, der ist ziemlich bekannt in Deutschland. Aber um den geht es jetzt nicht. Aber der sagte, ich habe einen Traum. Ich habe echt einen Traum. Ich wünschte, jeder würde alles, aber wirklich alles dafür einsetzen, um reich zu werden. Und dann sagt er weiter, und nicht, ich meine jetzt nicht reich im Sinne, ja, wir haben ja alles, sondern wirklich reich, richtig vermögend. So richtig, richtig reich. Ich wünsche, jeder wäre so drauf, dass er alles dafür investieren und geben würde. Alles. Wisst ihr, was er dann weiter gesagt hat? Dann würde er merken, dass er nichts davon hat. Und ich finde das so schön irgendwie. Ja, dann würde er merken, dass er nichts davon hat. Weil sein Leben ist immer noch das Alte. Er hat nichts davon gewonnen. Ja. Was haben wir in Jesus? Was hast du in Jesus? Dass Jesus an deiner Seite ist. Und was möchte Jesus in deinem Leben machen? Wo macht Jesus Heil? Und was hast du in Jesus? Und hier ist, ich dachte mir, wir haben ja die Flipchart. Und damit schließen wir das dann auch ab. Einfach nochmal so als Ermutigung letztendlich mal zu überlegen. Und ich schreibe das dann einfach auf und ihr könnt das hineinsagen. Letztendlich, wer darf Jesus sein? Wer darf Jesus sein? Was hast du durch Jesus? Dass Jesus an deiner Seite steht. Wer darf Jesus sein für dich? Du liebe Zeit. Das ist natürlich ein Wort. Ist das von der Größe her gut? Kann man meine Schrift lesen? Ich nehme, glaube ich, die andere Schrift. Okay, weiter geht's. Ermutigend. Was hast du davon, dass Jesus an deiner Seite steht? Inneren Frieden. Ist nämlich total interessant in der Geschichte. Der Mann geht wirklich weg, gell? Der geht raus und dann, klar, sehen ihn die Juden, er war ja unter den Juden, sehen ihn die Juden und die fragen, hey, was machst du eigentlich da? Es ist Sabbat. Und wisst ihr, was er am Sabbat nicht machen durfte? Man durfte seine Matte nicht tragen, man durfte nicht arbeiten. Und dann, was machst du hier? Sag mal, was trägst du deine Matte? Der mich gesund gemacht hat, hat es mir befohlen. Und dann fragen sie jetzt, wer war's? I don't know. Er wusste es nicht. Ja? Schon interessant eigentlich, gell? Und dann geht's weiter. Übrigens auch, irgendwo, nicht denken, wenn Gott Wunder in deinem Leben tut, dass alles gut wird. Ja? Also wir kommen wieder in Schwierigkeiten rein. Kaum hat er die Matte und trägt die rum, schon kommen andere und sagen, was machst du hier eigentlich für einen Quatsch? Ja, also es kann schon passieren irgendwie. Gell? Und auf der anderen Seite, und jetzt ist er im Tempel, im Pilgerfest, Tausende von Menschen. Und wer findet ihn? Jesus. Schon interessant. Jesus findet ihn wieder und dann sagt er Folgendes. Steht's da noch? sündige hinfort nicht mehr. Eigentlich witzig, gell? Also ich meine, und in meinem Verständnis jetzt hier geht es darum, wen suchst du in deinem Leben? Und wen hat er gerade gefunden? Mit wem hatte er Begegnung? Mit dem lebendigen Gott. Was ist Sünde? Getrennt sein von Gott. Sündige nicht mehr. Bleib bei mir. Bleib bei Gott. Wäre eine interessante Frage. Also wir stehen nicht drin in der Bibel, gell? Aber ich glaube, jetzt erstmal bleib bei Gott. Jetzt schauen wir mal, was wir alles aufgeschrieben haben. Und dann gehen wir mit dem in ein kurzes Gebet und dann schließen wir das ab mit Lobpreis, weil wir haben heute Grund, den lebendigen Gott anzubeten. Jesus war Sklavenhalter. Freund, inneren Frieden, Seelentröster, Gesprächspartner, immer da, Freiheit, erlösender Bruder, Möglichmacher, Fels, Befreier, Festung, Hohepriester, Erretter, Zuflucht, Heiland, Geistvermittler, ach du liebe Zeit, guck mal da. Hoffnung, Tröster, Freudeschenker, gerecht, der alles weiß, treu, Sohn des Höchsten, Sieger, König, der gute Hirte, Lamm und Löwe, Erlöser, sicherer Ort, Richter, Heilbringer, einzige Konstante, Schöpfer, lebendiger Gott. Geh doch einfach mal ins Gebet und sag Jesus genau das. Und gib ihm einfach weiter, wer Jesus für dich ist. Und sei ehrlich und bring ihm das, was du ihm ehrlich vorbringen kannst jetzt. Einfach mal eine kurze Stille nochmal. 2024 war ein besonderes Jahr für uns, weil da lief nicht alles so rund. Und da gab es viel zu tun und wir hatten auch einige Sorgen und Probleme dann gehabt, auch mit unseren Kindern. Und wie das so ist, dann fällt manches zusammen und man weiß überhaupt nicht mehr, wo man die Energie herbekommt und wo man jetzt rausschöpft. Und dann hatten wir noch ein ganz großes Event von der Gemeinde, eigentlich voll übernommen, viel zu groß geplant für uns als kleine Gruppe. Wir sind eine Gemeindegründungsarbeit. Und dann ist Conny komplett zusammengefallen. Conny ist meine Frau, für diejenigen, die es noch nicht wissen, sitzt hier hinten. und da funktioniert überhaupt nichts mehr. Und da ging gar nichts mehr. Und jetzt muss man das eben versuchen zu handeln. Und dann, am Anfang hast du erstmal gar nichts gemacht, gell? Und dann irgendwann ging es wieder los und Conny wurde plötzlich so Vorbild für mich, weil die erste Handlung, das erste, was Conny gemacht hatte, war die Gitarre nehmen und Lobpreislieder singen. Und ich glaube, das ist so schön, dass wir das tun können, in jeder Situation, in jedem Moment dürfen wir Gott die Ehre geben, egal was passiert und was ist. Und das war unwahrscheinlich bewegend für mich gewesen. Und das wollen wir jetzt machen. Wir wollen damit abschließen. Vielen Dank dafür.